Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, liebe Herr Reisenzen. Mein Name ist Andreas Zebisch. Ich darf dieses Gespräch führen. Freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bitte Sie, sich zu Anfang vorzustellen, persönlich vorzustellen. Wo kommen Sie her? Aus welchem geografischen Umfeld? Und was verbindet Sie mit unserer Heimat, mit Oberösterreich?
Lieber Herr Zebisch, wir kennen uns ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Linzer. Genau genommen komme ich aus der Neustadt. Und in der Neustadt bin ich in die Goetheschule gegangen, vorher sogar in den Kindergarten unten beim Marktplatz. Und ich war auch in der Pfarre Heilige Familie. Was war dann später? Oberösterreich ist viele Jahre inklusive Schulzeit und Studium die Zeit gewesen, wo ich gern zu Hause war. Und irgendwann nach dem ersten Job beim Immers-Institut, wieder in der Neustadt, damals noch in der Bürgerstraße, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe, habe ich dann ausprobieren wollen, wie das so ist bei einer amerikanischen Firma. Habe meine damalige Freundin gefragt, ob sie mitgehen würde nach Wien, was nicht so unbedingt klar war, weil sie damals ihre Mutter gepflegt hat. Und dann bin ich aufgebrochen in die weite Welt. Sie wird jetzt sagen, Wien ist das weite Welt. Nicht wirklich, aber das war halt der Start, weil ich war dann insgesamt 25 Jahre bei Kodak, damals ein größeres der Markenartikelindustrie. Hab damals in der Marktforschung angefangen. Und bin dann gefragt worden, na, wollen Sie nicht Karriere machen, dann müssen Sie ins Ausland gehen. Daraufhin ein internes Meeting mit meiner Frau, die gemeint hat, warum nicht? Und dann wurde mir London zuerst angeboten und später dann Istanbul. Und meine Frau hat dazu gesagt, ich kenne in London genauso niemanden wie dort unten.
Und Sie waren in beiden Städten, die Sie jetzt benennen? Oder
ich war in London des Öfteren, weil da das europäische Headquarter am Anfang war. Und in Istanbul war ich insgesamt 4 Jahre als General Manager und war eine aufregende Zeit und hat mir gezeigt, dass nicht alles so ist wie gewohnt. Aber das hat mir im Prinzip nichts ausgemacht. Ich hatte außerdem den Vollbart und dadurch, wenn ich durch die Straßen von Istanbul gegangen bin, habe ich ausgeschaut wie einer der Iren, ja? Der konservativen Türken. Ja, das war sozusagen.
Und Herr Reisenzein, in dem Kontext, in dem wir uns kennengelernt haben, hier in Linz, was haben Sie dann hier in Linz tatsächlich aufgebaut oder selbstständig betrieben?
Ja, darauf wollte ich gerade kommen.
Verzeihung.
Kein Problem. Nach 25 Jahren bei Kodak und ich habe miterlebt von 140.000 Leuten weltweit bis zu 14.000 Leuten, habe ich dann ein Outplacement-Programm bekommen, wie alle Manager zu der Zeit bei DBM hat es damals geheißen, Craig B. Moran, und dort hat man mir dann geholfen, wieder einen Job zu finden und mit dem klarzukommen, wie das so ist, wenn man arbeitslos ist, wenn man zum AMS gehen muss, wenn man plötzlich nicht mehr der von der Firma Kodak ist, der überall eingeladen war, sondern nur mehr der Herr Reisenzein oder im Maximum der Magister Reisenzein. Das war der Start und ich habe dann später herausgefunden, dass einer der Gesellschafter der österreichischen DBM der ein Ex-Kollege der Kodak war, der ist in Pension gegangen und es gab Firmenanteile. Und dann habe ich 1,5 Jahre mit der Firma verhandelt, um dann dort einzusteigen. Das wurde dann meine Berufung. Ich war dann Country Head, hat es damals geheißen. Es war mir wichtig, weil dadurch war ich auch immer bei den internationalen Meetings dabei, die weltweit stattgefunden haben und europaweit natürlich auch. Und außerdem habe ich...
Verzeihen Sie, ganz kurze Einwurf, Frage, Country Head heißt, Sie haben dann Unternehmen oder Sie haben für Auftraggeber aus ganz Österreich gearbeitet, hat jetzt nicht sich auf Oberösterreich beschränkt.
Nein, ich war Country Head für Österreich, aber es gab auch ein großes Wiener Büro, wo ich ja ursprünglich meine Beratung bekommen habe. Ja, und ich habe dann, nachdem der Altgesellschaft gesagt hat, Sie sind Linzer, Sie haben ein Netzwerk, wir haben ein Büro, dort ist zwar ein Geschäft, gehen Sie dorthin. habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und meine Berufung gefunden, indem ich selber beraten habe, und zwar Geschäftsführer und Vorstände, aber auch PR, also Öffentlichkeitsarbeit für die Firma gemacht habe und eben als Country Head bei den internationalen Meetings war und bei monatlichen Calls und so weiter.
Was würde aus Ihrer Sicht oder drei Kernkompetenzen sein, die man dafür mitbringen muss? Ist da viel Psychologie gefragt oder ist es handwerklich die Ärmel aufrollen und immer wieder ein vergleichbarer Prozess, jemanden wieder in Arbeit zu bringen?
Psychologie war für mich als Marketingstudent in Linz ein wichtiges, interessantes Thema. Ich habe dieses Freifach gehabt und bin dann nach dem Einstieg sofort zu einem Testinstitut gegangen und bin dann zertifiziert worden und kann auch Tests machen. Es gibt aber statistisch bessere Tests als wie die Online-Tests, die wir hatten. Und das hat mein Kollege in Vöcklabruck, der Dr. Köbauner, als Dissertationsthema gehabt. Mhm. Und daher hat er diese Dinge bearbeitet. Was eine Kernkompetenz ist, sicherlich zuhören, im Sinne von Fragen stellen oder im Erstgespräch mit einem potenziellen Kandidaten den einfach einmal reden lassen, offene Frage, was ist passiert auf Oberösterreich?
Ja.
Ja. Und dann ist es herausgesprudelt, fast immer. Und wenn es nicht herausgesprudelt ist, hat man halt mit anderen Fragen oder habe ich mit anderen Fragen nachgesetzt, na, wie war das? Bei Ihrer Ex-Firma sind Sie überhaupt noch dort? Ist der Vertrag schon gekündigt? Haben Sie das schon unterschrieben? Mit wem haben Sie gemeinsam einen Vertrag gemacht? Verschiedensten Fragen, die man in so einem Fall einfach stellt.
Und daraus beim durch aktives Zuhören sage ich jetzt, das sind Einzelpersonen, die sich an Sie gewendet haben oder wendet sich ein Unternehmen im Vorfeld auch an Sie oder an ein Institut und sagt, wir haben 50 Personen oder 100 Personen, die wir, obwohl wir es nicht wollen, vielleicht outplacen auf Neudeutsch müssen. Ist das auch Teil Ihrer Profession?
Das ist auch Teil der Kompetenz. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, das oberösterreichische Unternehmen Brauer AG ist an mich herangetreten und gesagt, wir müssen unsere Buchhaltungsabteilung nach Polen verlegen und da müssen wir ein paar Leute abbauen. Das waren Einzelberatungen in Linz und später ging es dann aber plötzlich darum, in Wien, in Schwechat, die Osteuropa Division von der Brauunion zu schließen. Und da haben wir dann, oder habe ich dann ein Angebot gelegt, wo wir sogenanntes Gruppen-Outplacement gemacht haben. Das war insofern auch interessant für uns, weil das war natürlich auch auf Englisch. Und wir haben zuerst in der Gruppe gearbeitet. In dem Fall war ein starkes Involvement des Betriebsrats auch. Ich habe des Öfteren mit Betriebsratsvorsitzenden Vorabgespräche geführt. Mit einer Linzer Bank zum Beispiel, da hat Personalchef, also der Vorstand hat mich kennengelernt. Der Personalchef hat mich mit seiner Personalistengruppe zu einem Gespräch eingeladen. Und dann war er insgesamt 3-mal beim Betriebsratsvorsitzenden, bevor das Projekt freigegeben wurde.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das gibt die verschiedensten Stakeholders. Das kann der Betriebsrat sein, das können Gewerkschaftler sein, das könnte auch die Zentrale irgendwo im Ausland sein. Da ist vieles möglich und wir werden zu den verschiedensten Zeitpunkten involviert, wobei es aus Sicht einer Outplacement-Firma am besten ist, bald im Vorfeld involviert zu sein, um auf Fallen, die es da geben kann, aufmerksam zu machen, weil manche Firmen haben keine oder haben, ich habe vor 16 Jahren angefangen, vor 19 Jahren, ja, haben keine Erfahrung mit solchen Projekten und die Personalisten haben vielleicht noch nie ein großes Projekt mit Kündigungen gemanagt. Und was man hier nicht vergessen darf, ist die Öffentlichkeit. Ja, und da konnte ich natürlich auch aus meinem PR-Background immer helfen und sagen, wann wird welche Information an die Öffentlichkeit gegeben? Wie groß ist die Gefahr, dass die falsche Information an die Öffentlichkeit kommt, weil nur Insider informiert sind? Wenn plötzlich eine Journalistin aus dem Karrierebereich, meistens sind es Journalistinnen, darüber schreibt, was hat man schon in der Hinterhand als Firma, um die Involvierten in Anführungszeichen ruhig zu stellen, ich meine in dem Fall zu beruhigen, ja, und zu sagen, das, was die Zeitung schreibt, stimmt zwar, aber es gibt keinen Zeitpunkt und es gibt keine Anzahl von Mitarbeitern, weil zum Beispiel die Firma eine Regel hat, Mitarbeiter nach dem Senioritätsprinzip abzubauen, also zuerst die Jungen und nachher erst die Alten. Von dem ist man übrigens später wieder abgekommen. Das war eine Regel, die von den Amerikanern nach Europa gebracht wurde. Und dann ist man draufgekommen, dass es eigentlich besser ist, sich mit Kompetenzen auseinanderzusetzen. Ja. Wen brauche ich noch? Wen kann ich wie gut ersetzen? Wer ist ein Keyplayer, wie es in den amerikanischen Firmen heißt? Und noch etwas, wo ist die Gefahr am größten, dass sich jemand, den ich kündige, dann zur Konkurrenz begibt? Und mit Überengagement zum Mitbewerber wird, weil er sich schlecht behandelt
fühlt. Ja, ja. Und jetzt habe ich, wenn ich richtig zugehört habe oder es verstanden habe, blicken Sie da auf 19 Jahre in der Richtung zurück. Wo sind Ihre persönlichen Erfolgsmotivationen gewesen oder gelegen oder Ihre größten Erfolge? Was ist für Sie ein Erfolg gewesen, wenn Sie eine einzelne Person, die psychisch vielleicht zerstört zu Ihnen gekommen ist, aufgerichtet haben, für den oder diejenige eine neue Aufgabe gefunden haben? Oder was hat Sie besonders froh gemacht, wenn Sie auf Ihre Erfolge zurückschauen?
Das Wichtigste war nach dem Erstgespräch, und dieses Erstgespräch war für alle Seiten offen. Ja? Jeder, die Firma, der oder die Betroffene oder auch wir hätten sagen können, so wollen wir nicht zusammenarbeiten. Das erste und wichtigste Erfolg war, jemand Betroffenen aufzufangen. Aufzufangen heißt, zu verhindern, dass hier was Dummes passiert. Und Dummes passieren kann auch heißen, dass sich jemand Suizid macht. Ja, ich kann mich an ein anderes Beispiel einer Welser Firma erinnern, wo wir im Vorfeld involviert worden und hat es geheißen, wir müssen Verkaufsleiter kündigen. Der ist mit dem Eigentümer in der Sandkiste gesessen und hat angedroht, wenn wir ihn kündigen, dann bringt er sie um. In dem Fall, das waren ganz besondere Fälle und alle Suizidthemen bis nach Süddeutschland hinauf habe ich behandelt. Nicht, weil mir das so taugt hat, sondern weil ich ein Team hatte. Ich habe einen Psychologen gehabt, den Dr. Köberner in Völkerbruck, der auch Gesellschafter war. Und ich habe eine Ärztin in der Buchenau gehabt, die Dr. König, Hetzenauer König. Und wir haben sozusagen für solche Spezialfälle uns mit den Betroffenen im Vorfeld ausgetauscht und haben individuelle Settings zusammengestellt.
Ja. Waren das jetzt Einzelfälle und da die Brücke weiterspinnen, die zeitliche Brücke, hat sich das in Ihrer Sicht, in Ihrer Draufsicht der Dinge verstärkt? Ist die Anzahl dieser Fälle auch an einem Wirtschaftsstandort wie Oberösterreich mehr geworden im Laufe der Jahre durch die Außenumstände?
Herr Zewisch, das ist Funktion des wirtschaftlichen Erfolges. Ja, wenn Sie nehmen das Jahr 2008, also 6 bis 8, da hat es viele Firmen gegeben, die Leute abgebaut haben. Und dann waren es Sektoren, die Leute abgebaut haben. Man kann nicht sagen, dass das mehr oder weniger geworden ist, sondern das ist, wie es halt im Leben ist, auf und ab gegangen. Und manchmal waren es eben gewisse Branchen. Andererseits gibt's Branchen, wo Trennung üblich ist. Ja, wir haben außer bei internationalen Verträgen nie in Österreich an Tourismusfirmen das verkauft, weil dort ist das halt so.
Ja,
da wissen Sie, kennen Sie sich aus, ja, dass man sich von Mitarbeitern trennt, vielleicht auch mit einer Wiedereinstellungszusage und dort haben wir dann auch nachher nie wieder versucht, Aufträge zu generieren. Das zweite ist das Baugewerbe, aber auch die Bauindustrie. Dort ist es auch üblich, dass nur befristete Verträge sind oder dass man immer damit rechnen muss, als Mitarbeiter, egal ob als Arbeiter, als Angestellter oder als Führungskraft, dass man irgendwann einmal sich trennt.
Ja, ja. Danke. Wenn uns jetzt jemand zuhört, egal welchen Alters, der sagt, spannendes Thema, interessantes Thema möchte ich auch machen in der Form der Beratung. Was sind Ihre Auswahlkriterien, wenn Sie jemanden einstellen sollten, müssten, dürften oder jemanden beraten, der sagt, Outplacement und genau das, was Sie jetzt geschildert haben, das klingt interessant für mich. Welche Ausbildung sollte der oder die mitbringen?
Günstig ist ein Psychologiestudium, aber es ist keine Voraussetzung. Günstig ist auch, wenn wir in Tests feststellen, dass das jemand ist, der auch eine Extroversion hat, wo er zuhört. Ja? Es funktioniert nicht, indem du als Berater immer quatscht, sondern entscheidend ist, zuhören und Fragen zu stellen. Ja? Und das ist nicht Coaching, denn du brauchst als Outplacement-Berater auch ein gewisses Know-how, wie HR-Abteilungen und wie Konzerne und wie Entscheidungen also funktionieren und wie Entscheidungen dann getroffen werden.
Ja, ja. Und jetzt haben wir uns schon durchaus einige Minuten lang unterhalten. Die Zeit läuft ja bei solchen Gesprächen immer, um da in Richtung eines produktiven und positiven Endes zu kommen. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, Ihre Aufgaben, die Sie erfüllt haben. Wie haben Sie aufgetankt? Haben Sie oder wie tanken Sie jetzt noch auf? Ist es, dass man einfach abschalten kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Haben Sie die oberösterreichische Natur genutzt oder sind Sie gerne auf Reisen gegangen oder wie haben Sie Ihren Akku immer wieder aufgeladen? Und vielleicht auch, verzeihen Sie, neue Impulse bekommen.
Ja, mein Akku aufladen ist folgendermaßen gegangen. Ich habe bis vor 6 Jahren noch aktiv Fußball gespielt in einer Altherrenmannschaft in Wien. Bin deswegen auch wie regelmäßig nach Wien gefahren. Das ist ursprünglich aus der Firmenmannschaft von Kodak entstanden. Habe parallel dazu immer trainiert. Wir haben dann in Wien auch begonnen, Marathon zu laufen. Und zwar im Sinne von einem, wie nennt sie das, wenn mehrere laufen?
Ja, im Team.
Im Team, ja, aber ja. Vierer ja. Teams, ja.
Beim Golfen wird es Flight heißen.
Ja, und haben dann auch sogar Kandidaten mit hineingenommen.
Mhm.
Ja? Und in dem Zusammenhang, wie ich dann angefangen habe, wieder zum Laufen, habe ich dann auch begonnen, im Fitnesscenter Rad zu fahren und das mache ich noch immer. Und nicht nur im Fitnesscenter, sondern auch im Freien. Macht mir irrsinnig Spaß, bin nicht ganz schlecht, mache mehrere tausend Kilometer. Und das hat mir immer geholfen, den Kopf frei zu kriegen. Zu meinen weiteren Hobbys als Linzer. Zur Kultur gehört der LASK.
Aha.
Ja, ich bin bekennender LASK-Anhänger. Egal, ob ich in Istanbul gelebt habe oder in Wien oder in Johannesburg. Dort gab es überall viele Spitzenmannschaften. Ich war immer LASK-Anhänger, habe auf die Nachrichten gewartet. Zeitweise hat man diese Information ja nur zeitversetzt bekommen.
Ja, da haben Sie ja jetzt gute Zeiten, erleben Sie ja mit dem LASK gute Zeiten im Moment.
Ja, aber ich habe mir meine Abokarte erst gekauft, wie der LASK in die dritte Division abgestimmt ist.
Ah ja. Ja, und abschließend, das hat mir meine Frau noch mitgegeben, als ich ihr erzählt habe, dass ich sie heute treffe und mit Ihnen sprechen werde, zur Sensibilisierung und für ein Verständnis für diese Branche oder diesen Zweig. Ja, kann man da auch mit der künstlichen Intelligenz gegebenenfalls schon arbeiten? Ist das unverzichtbarer Bestandteil, bevor man eine Beratung beginnt, vielleicht abzuchecken, manche Parameter, wo gibt's freie Stellen oder begegnet Ihnen das? Und mit dem Blick in die Zukunft, was halten Sie von der künstlichen Intelligenz und den Anwendungen im Moment?
Ist ein Thema, mit dem ich noch nicht gut klarkomme, weil ich selber kein Early Adapter bin.
Okay. Ja,
ich habe Dinge immer erst dann ausprobiert, wenn sie von anderen schon 2, 3 Jahre erfolgreich getestet waren. Es gibt gerade in der künstlichen Intelligenz auch viel Gefahr. Ich bin beim Forum Personal auch noch immer PR-mäßig tätig und wir haben mit dem ASE Electronica Center erst letzte Woche eine Veranstaltung gehabt, wo uns die Fachleute dort gesagt haben, uns ist dem Fall Personalisten. Das Schlimmste ist, wenn gefakte Stimmen agieren. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich ein Bewerber mit künstlicher Intelligenz ein Dokument zusammenstellt,
ja,
und dann auf der anderen Seite auch künstliche Intelligenz agiert, um dann den Prozess zu managen.
Spannende Herausforderung, ja. Mhm.
Für mich, dessen Credo ist, wenn ich einen Job suche, dann suche ich keine Firma, dann suche ich keine Aufgabe, sondern dann suche ich einen oder eine Chefin. Ja, passt das natürlich überhaupt nicht so.
Ja. Mhm. Fein. Zum Abschluss ist Ihnen etwas, ob es jetzt im Privaten ist, in einem Blick in die Zukunft oder im Blick in die Vergangenheit, gerichtet noch besonders wichtig, uns allen mitzugeben, ob es ein Tipp ist, ein Lebensmotto, eine Herangehensweise an Gespräche?
Ja, da habe ich eine sogenannte Erfolgsformel. Diese Erfolgsformel schaut folgendermaßen aus. Gutes Zusammenleben und Zusammenarbeiten ist gleich Reden, also analog Reden, und dabei zuhören und Fragen stellen. Und wenn das in Zukunft wieder mehr in unsere Gesellschaft und Politik einfließen würde, dann glaube ich, würde uns das als Gesellschaft helfen.
Danke, Herr Reisenstein. Und das geht ja auch mit für ein Podcast-Format sehr gut, diesen Tipp, den Sie, oder diesen Wunsch, den Sie äußern. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und dass Sie uns hier besucht haben. Danke.
Ich danke auch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.